zu einer neuen Folge Anyways, It's a Vibe. Genauer gesagt, der ersten Folge der zweiten Staffel. Mein Name ist Josia, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und heute habe ich eine ganz besondere Gästin hier, und zwar Anna Rosenwasser. Sie ist Politinfluencerin, LGBTQ-Aktivistin, großartiger Mensch. Sie liebt Katzen, Taylor Swift und Frauen und Männer und jedes der Geschlechter. Stimmt das?
Ja,
so ungefähr. Anyways, it's a vibe. Genau so. Das noch als kleiner Disclaimer, bevor wir hier reingehen. Anyways, it's a vibe hat zum Ziel, es ist immer eine Momentaufnahme. Das, was ich hier sage, ist weder hundertprozentig korrekt, noch etwas, was in drei Monaten noch stimmen muss. Das ist eine Momentaufnahme von dieser Sekunde. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das beim Medienkonsum nie vergessen, dass das immer nur eine Momentaufnahme eines Momentes ist, sodass sich Meinungen, Erfahrungen und Aussagen immer wieder verändern lassen, beziehungsweise revidieren lassen oder sich auch mal anders positionieren werden kann. Genau, so, und jetzt, Anna, freue ich mich, mit dir ein bisschen zu quatschen. Magst du dich vielleicht auch selbst noch mal ganz kurz vorstellen?
Ja, hoi. Schön, darf ich hier sein. Wie gesagt, mein Name ist Anna, Pronomen sie. Ich rede und spreche von Beruf über Identität und Anziehung. Ursprünglich als Journalistin, mittlerweile im politischen, aktivistischen Feld. Ich moderiere Dinge und ich habe ein Buch geschrieben. Ich glaube, ich darf mich jetzt auch Autorin nennen.
Unbedingt. Wir werden auch über dieses schöne Buch hier sprechen, das heißt Rosa Buch, Queere Texte von Herzen. Bevor es aber soweit ist, möchten wir heute über ein anderes Buch sprechen, beziehungsweise eine Serie, und zwar Heartstopper von Alice Oseman. Vielleicht hat jemand von euch die Serie auf Netflix gesehen, vielleicht habt ihr die Comics auch gelesen. Das hat ja ziemlich viele Fans. Und wie immer, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, gehe ich kurz darauf ein, ich erkläre, worum es in dem Buch bzw. der Serie geht und erzähle, über welche Themen wir sprechen werden, sodass ihr schon bereits ein bisschen euch darauf einstellen könnt. Also, in Heartstopper geht es um Nick und Charlie. Sie sind beide gemeinsam noch in der Highschool und Nick ist so klassisch der beliebte Quarterback, sportlich, beliebt, Frauenscham. Schwarm und Charlie ist ziemlich unsicher, weiß bereits, dass er schwul ist und ja, man denkt es nicht unbedingt, dass sie zusammenkommen, aber es entwickelt sich dann eine ganz, ganz zarte Freundschaft, die nach und nach auch in eine Liebesgeschichte übergeht. Und ich würde behaupten, das Buch hat wahrscheinlich einigen von uns so ziemlich viel Freude gebracht und aufgezeigt, dass es vielleicht doch queere Highschool-Liebe geben kann, auch wenn sie für viele doch immer noch sehr unrealistisch ist. Ja, und ich habe drei Themen mitgebracht und wie immer habe ich die auf meinem Handy, denn auch daran ändern wir nichts in diesem Podcast, es ist alles unvorbereitet und einfach so, wie es gerade fließt. Genau, Anna, sag mal, hast du die Comics gelesen, den Film, die Serie geguckt?
Ja und ja, ich habe die Comics gedruckt, gelesen, ich habe es gekauft und gelesen. Meine Freundin hat in der Zeit gesagt, sie hört mich ganz oft glückliche Geräusche machen beim Lesen. Ich hätte noch nie so viele glückliche Geräusche gemacht beim Lesen, und das stimmt. Und dann habe ich tatsächlich die Serie geguckt und das ist selten. Ich schaue mir keine Serien an, ich schaue mir keine Filme an. Weil ich auch das Gefühl habe, das tut mir meistens nicht gut. Das Format Film ist etwas, was mir einfach nicht gut tut. Ich fange ganz schnell ganz fest an zu weinen. Aber bei Heartstopper halt nicht. Oder aus sehr viel Glück. Dann habe ich innerhalb von einer Woche die Staffel zweimal durchgesehen. Was sehr ungewöhnlich ist für mich zu sagen, weil ich habe noch nie eine Staffel von irgendwas doppelt gesehen. Die meisten Staffeln habe ich nicht gesehen.
Ja, aber das geht mir gleich. Ich habe früher, glaube ich, sehr, sehr gerne Serien geguckt im Fernsehen oder auf Netflix und mittlerweile eigentlich nicht mehr so wirklich. Und ich habe Heartstopper als Comic gelesen und habe dann irgendwann erfahren, dass es als Serie umgesetzt wird und mich schon sehr gefreut, aber ich war auch ziemlich skeptisch. Und ich glaube, das Schöne, und das will ich auch gleich als erstes Thema ansprechen, brauchen wir mehr queeres Glück in den Medien? Weil das war so mein erster Gedanke, wie viele Highschool-Serien, wie viele Liebesfilme mit jungen, wunderschönen Frauen und Männern, heterosexuellen Paaren kennen wir, die sich verlieben und es ist ein bisschen dramatisch und ein bisschen Ding, aber am Ende kriegen sie sich immer. Und wie viele queere Geschichten kennen wir, die einfach nur schön sind, die einfach, also nicht nur, aber die einfach grundsätzlich ein positives Gefühl geben, wo es eben nicht nur um Traumata geht, wo es nicht nur um Homophobie oder Queerfeindlichkeit im Allgemeinen geht. Ja, was sagst du dazu? Glaubst du, wir brauchen noch mehr? Ich würde sagen, ja.
Ich glaube nicht, dass es genug oder zu viel davon geben kann grundsätzlich. Ich bin mega froh, dass mit Heartstopper jetzt etwas langsam in den Mainstream kommt, was es vorher tatsächlich nicht gab, nämlich im Mainstream Geschichten von queerem Glück. Das hat nicht nur, es ist ja nicht nur die Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Jungs, sondern es ist auch ein Freundeskreis aus ganz vielen verschiedenen Leuten, die einander gern haben in erster Linie. Also im Zentrum steht nicht, scheiße, ich bin queer, was mache ich jetzt, sondern schön, dass wir queer sind und jetzt stehen wir das gemeinsam durch. Ich finde auch Alice Oseman, die ganz viele Bücher geschrieben hat, schreibt Freundschaften sehr schön.
Sie ist sehr realistisch auf eine Art und Weise, würde ich sagen.
Ja, voll. Sie ist selbst meines Wissens auf dem asexuellen Spektrum, hat darüber auch geschrieben bei Loveless, auch ein sehr schönes Buch. Und hat, glaube ich, auch da, sie kritisiert eigentlich die Norm, dass alles immer eine Liebesgeschichte sein muss und dass Freundschaften da viel zu wenig auch positiv porträtiert werden. Und das spürt man ganz fest in ihren Büchern und auch bei Heartstopper, dass Freundschaften sehr schön dargestellt werden. Das ist für mich auch eine Form von queerem Glück, welche Formen von Gemeinschaft und Solidarität wir untereinander eben leben und irgendwie auch abfeiern sollten. Daher, ich glaube nicht, dass es davon genug geben kann. Und von queeren Freundschaften und Darstellung von queeren Freundschaften in popkulturellen Narrativen gibt es fix noch nicht genug und von queerer Liebe auch nicht.
Ja, stimme ich hier absolut zu. Und ich glaube, gerade was du mit Freundschaften sagst, fand ich Heartstopper besonders stark. Ich habe nämlich aus meinem Freundeskreis immer wieder über Heartstopper diskutiert und einige waren doch ziemlich kritisch auch. Die meinten, es ist fast zu perfekt, es ist fast zu... ja, zu schön, um wahr zu sein. Und dann, irgendwie verstehe ich es, weil meine Lebensrealität sah auch anders aus. Und ich glaube, ich hätte jetzt auch nicht so eine, also die sind 14, 15, glaube ich. Und mit 14, 15 war ich nicht an dem Punkt, wo die waren. Aber dann gleichzeitig denke ich mir, ja, vielleicht ist das ja bei anderen Serien genauso. Also ich meine, die Highschool-Serien mit heterosexuellen Figuren, da sind die auch immer irgendwie crazy unterwegs und haben die krassesten Partys und sind irgendwie Cheerleader und Quarterback und weiß nicht was. Und
ich habe früher gar nie gecheckt, wie jung die Leute eigentlich sein sollten, die in solchen Serien dargestellt werden. Vor allem so Highschool-Filme. Die SchauspielerInnen sind ja mega oft irgendwie über 20 und stellen irgendwelche 15-Jährigen dar, was bei Heartstopper zum Glück nicht so ist. Aber selbst wenn es irgendwie zu schön dargestellt ist, wir können uns ja nur wünschen, was wir kennen. Und wo sollen wir sehen, was wir uns wünschen dürfen, wenn nicht in Popkultur? Ganz abgesehen davon finde ich überhaupt nicht, dass die Freundschaften und Liebschaften zu perfekt sind bei Heartstopper. Es kommen mega ernste Themen vor. Leute sind manchmal Arschlöcher.
Ja.
Also
ja, wobei ich schon sagen muss, ich glaube, da gehen die Comics für mich nochmals tiefer als die Serie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand in den Comics irgendwie...
Ja,
gerade die mentale Gesundheit, die in den Comics angesprochen wird, zum Beispiel bei den Serien, naja. Aber mal gucken, da kommt ja noch eine zweite Staffel. Mal schauen, was passiert. Ja, sorry, muss ich natürlich sagen, als Buchliebhaber. Genau. Ich bin erst seit letztem Sommer nicht mehr in der Schule. Es fühlt sich viel, viel länger an, das ist verrückt. Und du bist wahrscheinlich schon ein bisschen länger nicht mehr in der Schule, nehme ich jetzt mal an.
Ich war länger an schulischen Institutionen, als ich im Nachhinein wieder tun würde. Ich habe zweimal studiert.
Oh.
Aber ich bin 33. Also in die Schule gehen müssen, tue ich schon länger nicht mehr.
Ja. Ich finde es ganz interessant, wie sich bei mir schon einiges verändert hat. Also ich glaube, ich bin noch mal sicherer geworden in meinem Auftreten, weil ich einfach so das Gefühl habe, in der Schule ist man schon irgendwie sehr verletzlich, da muss man hin. Da weiß man auch, es gibt Leute, die einen nicht mögen. Es gibt Leute, die warten nur darauf, dass man was Falsches tut. Die warten nur darauf, dass man komisch ist. Die warten eigentlich nur darauf, über dich reden zu können. Und seit ich das nicht mehr habe, getraue ich mich wieder mehr, beziehungsweise denke ich nicht mehr so weit bei persönlichen Entscheidungen, also gerade auch was meine Kleidung vielleicht betrifft oder was, ja, keine Ahnung, manchmal auch irgendwie schon nur ein Wochenende, wie ich das verbringe. Es ist irgendwie so, ich fühle mich nicht mehr so beobachtet von Leuten, wo ich weiß, dass sie mich nicht gern haben. War das bei dir auch so in der Schule? Kannst du dich noch zurückerinnern?
Ja, Schule bringt ja immer irgendwelche Gruppendynamiken mit sich und ich mag Gruppendynamiken so gar nicht. Ich habe tatsächlich, ich glaube, das habe ich noch nie im öffentlichen Format so deutlich ausgesprochen, aber ich bin leider tatsächlich ein Mensch mit Mobbing-Erfahrungen. Also ich kenne die hässlicheren Seiten von Schuldynamiken sehr gut. Ich finde es auch ganz schön, unabhängig zu sein von einem Kontext mit Menschen, von denen man absolut nicht mitbestimmt hat, dass sie Teil sind davon. Ich bin ein großer Fan davon, dass wir uns unsere Gemeinschaften aussuchen können. Und da gibt es auch Dynamiken und die sind auch nicht alle gleich gesund, aber immerhin haben wir uns den Kontext ausgesucht. Ich finde so, Schulklassen, vor allem von Pflichtschulen, sind für mich nicht unendlich weit weg von Blutsverwandtschaft. Die kann man sich auch nicht aussuchen, man ist aus Versehen nah und dann müssen wir schauen, wie wir mit dieser Nähe umgehen. Hinzu kommen Formen von Hierarchien, Formen von Regeln und wir sind dem ausgesetzt. Und wenn du dann von der Norm abweichst und nicht zu denen gehörst, die die Norm mitbestimmen können, dann hast du halt verloren. Und ich bin gern Teil von Gemeinschaften, wo es gar kein Verlieren gibt.
Ja, das sehe ich schon auch so. Und ich, was ich ja trotz allem, das ist jetzt noch so spontaner Gedanke, aber ich hatte das schon manchmal, wenn wir Serien, gerade in Serien oder auch in Büchern, sind ja die Hauptfiguren und die Heldengeschichten, die wir verfolgen, das sind ja oft Außenseiterfiguren, also Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, die uncoolen sind und dann plötzlich werden sie zum Popstar oder sie sind irgendwie, ich weiß nicht, das sind immer so diese typischen Heldengeschichten von einer Person, die eigentlich nicht wie eine Heldin wirkt von Anfang an und gleichzeitig will aber niemand diese Außenseiterrolle einnehmen in der Realität dann und ich erlebe es aber so, dass ich jetzt behaupten würde, ich habe trotzdem irgendwie davon profitiert, dass ich teilweise eine Außenseiterrolle ja, eingenommen habe, weil ich dann eh schon uncool war und dann konnte ich halt mein Ding durchziehen. Es ging dann nicht mehr darum, dazu zu gehören, sondern dann habe ich halt meinen Buchblog gemacht, auch wenn das uncool war und auch wenn die Leute darüber gelacht haben. Aber es war halt so, ich war wie schon weg und jetzt, also weißt du, wie ich meine? So, ich finde es irgendwie ganz interessant, dass die Leute zwar solche Geschichten gerne anschauen, sich irgendwie damit identifizieren können, aber in der Realität, dann möchte ja niemand ein Außenseiter oder uncool sein.
Ich glaube, es verläuft umgekehrt. Ich glaube, ganz viele von uns werden zu AußenseiterInnen gemacht, werden zu AußenseiterInnen gemacht und dann lieben wir Geschichten, wo die AußenseiterInnen nicht leiden. Ich glaube, das Problem an vielen Außenseiter-Geschichten ist, dass es eine Verwandlung braucht. Du bleibst nie dich selbst, während du zum Helden wirst. Irgendetwas an dir verändert sich immer, wenn du zur Heldin wirst. Bei Frauen, bei weiblichen... Ja, aber das ist immer... Bei weiblichen Figuren speziell sieht man das immer am Aussehen. Es wird immer suggeriert, du bist Außenseiterin und ein bisschen selbst schuld, aber wenn du ganz viel an dir veränderst, und wenn du eine Frau bist noch, wenn du ganz viel an deinem Äußeren veränderst, dann wirst du cool und dann kannst du davon träumen, irgendwie eine Heldin zu sein. Viele Heldinnen-Geschichten kommen ja auch nur damit aus, dass die Person, die irgendwie gewinnt, mega fest im Mittelpunkt steht am Schluss, mega fest beliebt ist bei allen und irgendwie das auch sehr geil findet. Was ist mit den Leuten, die nicht gerne im Zentrum stehen und nicht bei allen beliebt sein wollen? Also was ist das für ein komisches Konzept von Erfolg, dass einen alle mögen? Mhm. Und ja, man diese riesige Aufmerksamkeit auch irgendwie abfeiert.
Ja, auch unrealistisch. Ich glaube, egal was man tut, es gibt immer Menschen, die einen nicht cool finden, auch wenn man selbst das Gefühl hat, man ist super cool. ja, so ist das wohl. In dem Buch haben wir unterschiedlichste queere Figuren, also in Heartstopper. Und zwar haben wir da Nick, der sich später im Verlauf der Geschichte als bi labelt, also bisexuell. Charlie labelt sich, glaube ich, ziemlich früh als schwul. Und dann haben wir noch Ellie, heißt sie Ellie? Ja. ist trans und ja, ich glaube auch sonst im Verlauf der weiteren Bände kommen noch mehr...
Ein lesbisches Liebespaar.
Genau, aber ich glaube, das kommt in der Serie noch gar nicht vor, oder schon?
Was? Doch.
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 Doch. Doch. Boah, es ist schon so lange her. Siehst du, ich hätte es nochmal schauen müssen. Naja. Aber eben, wie gesagt, anyways, it's a vibe. Ich glaube, ist nicht. Aber die Repräsentation ist ziemlich groß und trotzdem habe ich das Gefühl, so dieses Label geben ist halt immer wieder, ja, auf eine Art und Weise thematisiert, beziehungsweise wichtig. Ich würde sagen, in dem Buch gar nicht so krass, aber trotzdem sind diese Label irgendwie so präsent und man weiß so, das ist die Person und die hat dieses Label. Und ich habe tatsächlich mal ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber da hatte keine Figur ein wirkliches Label, noch ein wirkliches Geschlecht. Und das war tatsächlich, das war ein Jugendbuch und es hat irgendwie funktioniert und das war super crazy, weil man so gemerkt hat, okay, die Erwartungshaltung nimmt irgendwie richtig ab, dass ich erwarte, dass die zwei Menschen, die jetzt Zeit miteinander verbringen, eventuell sich daten und etwas daraus wird. Und in dem Buch man ja dann schon irgendwie so denkt, okay, er ist schwul, der andere ist wahrscheinlich bi, die müssen ja eigentlich irgendwie, also so für uns queere Menschen vielleicht nicht, aber ich glaube, für die Außenperspektive ist das dann vielleicht manchmal so ein bisschen, ah, die geben sich jetzt diese Labels, darum können die jetzt zusammengehören, weißt du, wie ich meine? So.
Ah, klar, auf jeden Fall. Ja. In der Heteronorm ist es bei Filmen immer ganz schön, wenn eine männliche Figur und eine weibliche Figur am Anfang des Films einmal kurz Augenkontakt haben, dann weißt du, sie sind füreinander bestimmt. So funktioniert Anziehung. Klar.
Und das finde ich irgendwie, also ich wünsche mir da schon noch so ein bisschen, ehrlich auch für nicht-queere Filme in dem Sinne, einfach, dass man vielleicht so diese Labels, ja gut, in nicht-queeren Filmen sind sie schon weggelassen, aber eben, dass man sie beim queeren Geschichten auch noch mehr weglassen kann, nicht?
Ja, nicht.
Ich weiß nicht.
Nein, bin ich ganz fest anderer Meinung. Mhm. Ich glaube, wir können allgemein zwischen zwei Formen von Repräsentation unterscheiden. Einerseits queere Repräsentation, die nebenbei läuft. Da hat nebenbei irgendeine Figur, eine Partnerin, und es spielt keine Rolle für die Geschichte. Und das finde ich auch ganz wichtig, also queer sein als Teil der Normalität und andererseits aber eine deutliche Repräsentation. Und ich glaube, für queere Sichtbarkeit ist es ganz wichtig, dass wir dafür auch Wörter haben. Warum ich Labels so wichtig finde, zeigt sich eigentlich in Heartstopper ganz gut. Wir haben zum Beispiel Charlie, der sich outet als schwul. Und die Reaktion war negativ, oder? Natürlich, in der Schule gibt es da Leute, die ihn mobben dafür. Und gleichzeitig ist, dass es das Wort und das Label schwul gibt, ist für ihn eine wichtige Möglichkeit, den Leuten zu sagen, wer er ist. Und es ist für ihn eine wichtige Möglichkeit, sich selbst zu sein. Im Buch wird wie klar, seit er sich geoutet hat, kann er viel mehr sich selbst sein. Und sich outen geht viel, viel schlechter ohne Labels. Und dann haben wir Nick, der spürt, ich schwärme gerade für jemanden, ich habe gerade einen Crush auf einen Typen, aber er weiß, er steht auch auf Frauen. Und dann sieht man so, wie er in der Suchmaschine das eingibt und so, und irgendwann anhand des Labels Bisexualität rausfindet, wer er ist. Und er hat ein Wort, das kann er nachsehen, er hat ein Wort, das ihm sagt, du bist nicht die einzige Person auf der Welt. Es gibt es, dich gibt es. Und das ist eine wahnsinnige Macht, die Labels haben. Ich bin so froh, gibt es die. Und was auch gern vergessen wird, oder? Wir benutzen ja Labels nicht nur, um uns zu beschreiben und um auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Wenn ich ein Demoschild an der Pride draufhebe, wo Trans Rights steht, ist es was völlig anderes, als wenn da Human Rights draufsteht. Es ist konkret, es weist darauf hin, was ich fordere. Mhm. Aber was gern vergessen geht, ist, dass wir Labels ja auch verwenden können, um schöne Dinge zu beschreiben. Ja. Ich habe schon alle Tiere gerne, aber ich liebe Katzen. Und es wäre so schade, wenn es das schweizerdeutsche Wort für Katzen nicht gäbe. Büsi. Und ja, klar bin ich queer und klar verliebe ich mich in Menschen unterschiedlichen Geschlechts, aber es ist so schön, ein genaues Wort dafür zu haben. Ich bin bi und es ist ein sehr schöner Teil von mir und meinem Empfinden und meinem Glücklichsein und mir würde etwas fehlen, wenn ich nicht ein Wort hätte, um das zu beschreiben.
Okay, stimme ich dir tatsächlich zu. Seht ihr, das finde ich wirklich das Schöne an diesem Podcast. Ich glaube, für Leute, die diesen Podcast schon ein bisschen länger oder die wirklich so, es gibt ein paar Menschen, die haben wirklich jede Folge durchgehört. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier ist. Und ich glaube, man merkt, dass ich immer wieder lerne und Erfahrungen von anderen Menschen und Bücher anschauen und Geschichten einfließen lasse und dann, ja, wie du jetzt sagst, ich habe jetzt eine Aussage getroffen, du hast mir deine Sicht aufgezeigt und ich würde sagen, ja, stimme ich zu. Ich persönlich, ich persönlich glaube, bin einfach mittlerweile so anti-Labels, weil es mir so auf den Sack geht, dass immer gefordert wird, dass ich mich label. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Stress damit, dass immer so, also bist du jetzt schwul oder, und das stresst mich so ein bisschen, weil ich mir immer so denke, ja, außer du willst mich daten, spielt es halt nur so bedingt eine Rolle, aber alles andere, was du sagst, für die eigene Repräsentation, für die eigene Sichtbarkeit, für das eigene Benennen der Identität, ja, sind Labels sicher wichtig. Ich glaube, nur dieses nach außen labeln stresst mich oft ein bisschen. Ja.
Ich glaube, der Stress daran ist ja die Erwartung, dass jede Person sich mega genau labeln muss. Und da bin ich nicht dafür. Ich bin dafür, dass Labels uns zur Verfügung stehen. Dass wir Wörter haben, um uns selbst zu beschreiben und Wörter, mit denen wir uns zu Hause fühlen und mit denen wir uns selbst fühlen. Aber ich habe volles Verständnis, wenn eine Person sagt, ich habe gar keinen Bock, meine Geschlechtsidentität oder meine Anziehung so genau zu beschreiben. Es gibt mega viele Menschen, die sagen, hey, ich bin einfach irgendwie queer. Und gut ist, und diese Freiheit soll jeder Mensch haben. Und es gibt Leute, die sagen, ich habe nicht mal Bock auf das Label queer. Und das muss die Freiheit der Selbstbestimmung sein. Und die will ich jeder Person zustehen. Zugestehen.
Zugestehen. Gutes Schlusswort zu diesem Themenabschnitt. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen über Heartstopper geredet. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte. Lässt sich super schnell lesen, auch auf Englisch. Also für alle Menschen, die vielleicht mal Lust haben, ein bisschen sich herauszufordern sprachlich, um was Englisches zu lesen. Ich glaube, das ist so ein guter Starter.
Meiner Meinung nach. Auf Deutsch gibt es das auch.
Auf Deutsch gibt es das auch, ja, natürlich.
Einfach allgemein, wenn ihr herzige Geräusche machen wollt beim Lesen, lest Heartstopper in der Sprache eurer Wahl.
Exactly. Und ja, jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, das ist heute so schön umgestellt. Wow. Und zwar das Rosa Buch. Es ist ja kein Roman, wie man jetzt vielleicht denken könnte, sondern es ist eine Kolumnen-Essay-Texte-Sammlung. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
ja doch.
Aus deinen letzten 3-4 Jahren.
Ja.
Und du schreibst ja einerseits über ganz generelle politische, gesellschaftliche Themen, aber auch viel aus eigener Erfahrung. Und ich habe mich dann natürlich ein bisschen auf diesen Podcast vorbereitet und mir überlegt, über was ich mit dir sprechen möchte. Und wenn wir schon gerade so ein bisschen über das Label-Thema sprechen, dann hast du einen Text geschrieben, der nennt sich Die Bi-Theorie. Ja. Magst du uns einen mini kleinen Ausschnitt davon vorlesen?
Das ist gar nicht meins.
Das ist nicht meins. Aber du darfst auch einen längeren Abschnitt lesen, aber ich will dich jetzt einfach nicht zwingen, dass du uns hier eine Lesung machst, weil das war nicht angekündigt.
Okay, ein kleiner Ausschnitt.
Aber lass dir alle Zeit.
Gut. Also die Bi-Theorie grundsätzlich, die beschreibt hier unter anderem, sie versucht Bisexualität heranzuziehen an die Begründung, warum männerliebende Männer sehr oft Queerfeindlichkeit von anderen Männern erfahren. Ich lese einfach mittendrin mal rein. Bisexuelle Frauen und bisexuelle Männer haben je einen sehr unterschiedlichen Ruf in unserer Gesellschaft. Weibliche Bisexualität ist hot, solange Männer irgendwie Teil davon sein dürfen. Gleichzeitig wird sie nicht so richtig ernst genommen. Viele Bi-Frauen kriegen zu hören, sie seien bloß in einer Phase. Gutmeinende Freundinnen haben mir mal gesagt, du findest den schon mal die Traumprinz. Irgendwie nimmt man bisexuelle Frauen nie so ganz ab, dass sie dann wirklich ohne Typen leben könnten. Als ich einer kurzen Affäre namens Steven eine Nachricht schrieb, dass mit uns sei leider vorbei, weil ich nun in einer Beziehung sei mit einer Frau, kam spät nachts eine SMS zurück. Penis. In Caps Lock. Nur das. I know! So ein Verlierer, Mann!
So ein Mann!
Männer, die bi sind, erleben ganz anderes. Wenn sie sich outen, nimmt ihnen gar niemand mehr ab, dass sie noch auf Frauen stehen. Dass ich bi bin, habe ich auch mal gedacht, sagen manche schwule Männer dann Augenzwinkern. Viele Mitmenschen, homo bis hetero, tun einen als bi geouteten Mann einfach als schwul ab. Bisexualität ist aber nichts Halbes. Sie ist nicht 50% homo und 50% hetero, sondern 100% bi. Übrigens auch dann, wenn man sich zu einem Geschlecht sehr viel deutlicher hingezogen fühlt als zu anderen. Bei Bi-Frauen geht man also davon aus, dass sie eigentlich wieder zu Männern zurückkehren, dass unser Begehren im tiefsten Kern halt doch der Penis in Caps Lock ist. Bei Bi-Männern hingegen geht man davon aus, dass sie eigentlich verkappte Schwule sind. Also eigentlich auch Penis in Caps Lock. Lustig. Irgendwie geht man bei allen Bisexuellen davon aus, dass ihr gesamtes Begehren insgeheim bei Männern landet. Grüße vom Patriarchat.
Ja.
Hätte ich überhaupt so viele Genitalien nennen dürfen in deinem Podcast?
Ja, ja.
Okay. Also. Oh ja, deine Geschichten im Podcast sind auch nicht genitalienfrei.
Na, im Großen und Ganzen schon, aber man weiß ja nicht. Der Großvater sitzt im Publikum.
Entschuldigung.
Anyways, it's a vibe. Ja, ich finde den Text ganz interessant, wenn wir von Labels gesprochen haben, weil da wieder so klar wird, dass dieses, ja, sich als Bi zu outen, ist ja etwas, was man für sich tut in erster Linie. Und dann wiederum aber eben eine Erwartungshaltung von außen damit mitgeht, aha, Bi. Mhm. So dieses, ja. Und ich kenne das ganz gut, ich weiß nicht, aber gerade bei gleichaltrigen Freundinnen, die irgendwie mal meinten, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich vielleicht auch auf Frauen stehe und so eine Unsicherheit, wo ich oft so erlebe, die wollen gar nicht eigentlich wirklich darüber reden, weil ja, oft die Antwort dann ist so, ja, ja, du ja auch, das ist der Trend, also so sind ja alle wie. Und da erlebe ich halt schon oft, ja, dass ich das sehr schade finde, dass man ja, nicht so wirklich darauf eingehen kann.
Bei dieser Reaktion denke ich ganz gerne an die offizielle Statistik von Linkshändigkeit. Wenn wir uns das so als Linie vorstellen, dann war Linkshändigkeit, war die Zahl linkshändiger Menschen angeblich mal mega, mega tief, so um 1900 rum. Und dann ist die Zahl linkshändiger Menschen explodiert in den 1970er Jahren und blieb dann konstant hoch. Ich glaube auf 12%. Wir haben jetzt zwei verschiedene Arten, das zu interpretieren. Entweder wir sagen, Linkshändigkeit ist ein Megatrend. Es war 1900 ganz out und dann 1970 wurde es plötzlich mega in und seitdem ist es ein Riesentrend und Leute fangen wild an, sich als linkshändig zu identifizieren.
Die Linkshänder-Propaganda, man kennt sie.
Richtig,
doch,
ja. Ah. Oder wir anerkennen, dass Linkshändigkeit etwas ist, was Menschen innehaben, was Teil ist von Menschen und dass 1900 nicht weniger linkshändige Menschen existiert haben, sondern das verboten wurde. An Schulen wurde das verboten, in Familien wurde das verboten, es wurde bestraft, es wurde moralisch aufgeladen, der Teufel sitzt auf der linken Schulter. Und dass um die 1970er Jahre nicht tatsächlich Linkshändigkeit cool wurde, sondern es endlich safe wurde, Linkshänderin zu sein. Und wenn ich Leute höre, die meinen, dass irgendeine queere Identität, zum Beispiel Bisexualität, Trend ist, dann denke ich an diese Linkshänder-Statistik, denn ich glaube, es sind nicht plötzlich mehr Menschen bi, es fühlen sich endlich mehr Menschen safe genug, nicht nur zu sagen, dass sie vielleicht auf mehrere Geschlechter stehen, sondern auch zu fühlen, dass sie sich zu mehr als einem Geschlecht angezogen fühlen können. Und das ist etwas sehr Schönes, wenn man also darüber nachdenkt. Das ist ein fantastischer Trend.
Absolut, stimme ich dir zu. Ich finde es trotzdem immer wieder schade eben. Also ich meine, dein Text beschreibt es ganz gut. Ich glaube, das Unglauben dieser Identität wird einfach oft abgesprochen. Auch deshalb, Heartstopper schauen, wie sexuelle Menschen existieren. Sei es in Serien oder in der Realität.
Es ist sehr lustig, bei der, in der Serie, als sich Nick Nelson, der bisexuelle Typ, bei seinem Mami outet, sagt er so, also, und er ist mega nervös, und er sagt so etwas wie, ja, ich bin halt bisexuell, weißt du? du, was das ist? Und sie muss so ein bisschen lachen und sie weint schon halb. Und sie muss so lachen und sagt, ja, ich weiß, was das ist. Und das ist mega herzig.
Ja,
das ist
ich habe noch zwei weitere Themen. Der Podcast, eigentlich dauern die Folgen immer nur so 30 Minuten. Heute ist natürlich ein bisschen länger. Aber wir haben noch zwei Themen. Zum einen möchte ich ein bisschen über unsere Arbeit sprechen. Wir sitzen ja beide hier und ich finde das irgendwie ganz absurd. Zumindest bei mir. Vor 4-5 Jahren hätte ich mir, glaube ich, nie vorstellen können, dass ich einen Live-Podcast rund um queere Themen mache. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich eine Kolumne für eine Zeitung geschrieben habe über queere Themen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das Teil meiner Arbeit ist. Und jetzt werde ich dafür eigentlich gebucht. Also es ist plötzlich aus etwas, was für mich so lange negativ behaftet war, zu einem Teil meiner, ja, meiner beruflichen Karriere geworden. Wie siehst du das bei dir? Findest du es manchmal, ich weiß nicht, also verändert das etwas mit deiner Wahrnehmung auf deine eigene queere Identität? Für mich entwickelt es sich manchmal so hin zu einer, also ich versuche es ganz, ganz fest nicht mehr zu machen, dass ich nicht so plakativ queer, keine Ahnung, dass ich nicht so das Gefühl habe, ich muss jetzt immer super queer sein, nur weil das Teil meines Jobs ist. Manchmal will ich einfach grungy rumlaufen und irgendwie super männlich aussehen. Und nur weil jetzt ich auf Instagram manchmal auch feminin unterwegs bin, heißt das nicht, dass ich, weißt du, wie ich meine? So dieses,
ja klar, du
dieses
bist ja eigentlich in dir drin auch nicht weniger queer, je nachdem, wie du ausschaust.
Ja, genau.
Von außen
aber
wird
so, es
man
kommt
nicht
damit
das weniger queer wahrnehmen. Für mich ist schon eine Öffentlichkeit haben nicht etwas, womit ich gerechnet hätte. Ich war ursprünglich Journalistin 10 Jahre lang und ich fand es eigentlich ganz schön, dass einfach mein Name unter einem Artikel stand und fertig. Das war alles nicht der Plan, aber ich finde es recht schön. Es konfrontiert mich, glaube ich, weniger mit meiner queeren Identität und mehr mit der Frage, welche Verantwortung damit einhergeht. Weil mehr Sichtbarkeit und mehr Plattform bedeutet mehr Status. Und mehr Status heißt, ich habe überdurchschnittlich viel Macht. Noch nicht mega, mega viel Macht, aber überdurchschnittlich viel Macht. Also mehrere tausend Menschen oder vielleicht sogar mehrere 10.000 Menschen zu erreichen mit dem, was man macht, ist eine Form von Status und Macht, die, bei der es sich lohnt, das zu hinterfragen. Ich glaube, jeder Mensch sollte sich fragen, wo habe ich Einfluss? So. Mhm. Und gleichzeitig hat meine Öffentlichkeitsarbeit angefangen, als ich Geschäftsführerin wurde bei der Lesbenorganisation Schweiz. Und das war tatsächlich zufällig in der gleichen Zeit, in der ich mit der ersten Frau in eine Beziehung trat. Das ist nach wie vor meine Partnerin, mit der bin ich seit 6 Jahren zusammen. Das war als ich Steven Schluss gemacht habe und mit 3-4 anderen Typen. Und hier und da, ich habe sie gesehen und in Gedanken habe ich schon SMS rumgeschickt. Also Steven und die anderen Boys. Auf jeden Fall frage ich mich manchmal, ob ich genauso öffentlich als queere Person akzeptiert worden wäre, wenn ich in der Zeit nicht mit Florina zusammengekommen wäre, sondern mit einem Florian. Also was wäre gewesen, wenn ich mit einem Typen in einer Liebesbeziehung gewesen wäre? Dann notabene als Frau, die als sehr weiblich gelesen wird, viele Leute nehmen mir ja mein Queersein nicht ab, weil ich feminin aussehe. Und es fällt Leuten einfach leichter, mich als queer wahrzunehmen, wenn ich mit einer Frau in einer Beziehung bin. Aber wenn ich mit einem Mann in einer Beziehung bin oder wenn ich mit Männern in einer Beziehung war, war ich ja genau gleich bi. Ich habe mich in dem Moment einfach dazu entschieden, in einer Beziehung zu sein, mit der Person, in die ich verliebt bin. Die Frage stelle ich mir hier und da, aber ich kann sie nicht beantworten, weil ich zufällig in der Zeit, in der ich queeren öffentlichen Aktivismus mache und Politik mache im Bereich LGBTQ, mit einer Frau zusammen bin. Und das intensiviert meine Sichtbarkeit als queere Frau. Und das ist eigentlich ziemlich seltsam, wenn wir uns das so überlegen.
Ja, das ist wirklich ziemlich seltsam. Wobei wir da ja wieder bei der ganzen Bi-Sache sind, glaube ich. Weil es halt wieder, also ich meine, wärst du lesbisch, müsstest du nicht mit einer Frau zusammen sein, weil du einfach dich labeln würdest als lesbisch, oder nicht?
Ja, sexuelle Orientierung ist ja auch nicht das, was man macht.
Was man ist, ja.
Sondern das, was man empfindet. Ja. Also ich könnte das mein ganzes Leben lang mit einem Mann zusammen sein und trotzdem bi sein,
ja,
weil das, was ich empfinde, ist, ja. ich empf- finde Anziehungen zu Menschen unterschiedlicher Geschlechter und so. Und das ist ein großes Missverständnis. Also queere Identität, auch Transidentität, ist ja auch nicht unbedingt, wie man ausschaut, sondern das innere Empfinden. Und die einzige Art, wie eine Öffentlichkeit inneres Empfinden messen kann, ist der Person Glauben schenken und die Person ernst nehmen. Ja. Aber das ist halt irgendwie weniger unterhaltsam, als dich anzusehen und sich zu fragen, ach, ich finde, er sieht gar nicht so schwul aus. Oder?
Ja. Ja, bezüglich unserem Beruf finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, warst du schon mal bei einer Pride Month Kampagne von irgendeiner großen Firma mit dabei?
Nein, ich wurde letztens von einer dunkelblau-weißen Handcreme-Herstellerin angefragt und habe mal wieder abgesagt.
Sehr gut. Ich habe das ja letztes Jahr gemacht, weil ich kann das jetzt erzählen, das ist vorbei und das ist, ich glaube, alle, die mir gefolgt sind, wissen auch, dass ich das einfach nur wegen dem Geld gemacht habe, aber ich bin für 3 Monate durch Europa reisen gegangen und ich habe wirklich gut damit verdient und ich habe mir gedacht, ehrlich, die nehmen wir jetzt aus. Ich habe meine Preise so hoch angesetzt wie noch nie für irgendeinen bescheuerten Instagram-Post und die haben das gezahlt. Und das Peinliche dahinter fand ich eigentlich nicht, dass sie bereit waren, das zu zahlen. Das ist ja eigentlich alles schön und gut. Also ich finde es eigentlich auch toll, wenn unsere Arbeit bezahlt wird, wenn queere Menschen auch ganz klassische Werbung machen dürfen und dafür bezahlt werden. Aber was ich peinlich fand, ist, dass ich beide Anfragen erst innerhalb des Pride-Monats bekommen habe. Also das ist diesen Firmen erst dann eingefallen, als das Ganze schon gestartet hat. Und dann haben die gemerkt, oh shit, wir brauchen jetzt tatsächlich noch Leute, die für uns Werbung machen. Und das habe ich dann halt ausgenutzt und gewusst, die brauchen mich jetzt und jetzt kann ich damit Geld verdienen. Aber ich habe dann im Nachhinein schon so ein bisschen mich gefragt, ist das jetzt moralisch korrekt, wenn ich das jeden Tag machen würde? Nein. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, die Leute, die mir folgen, wissen ganz genau, dass ich, ich weiß nicht, also weißt du, ich meine...
Ja, wobei, ist es moralisch korrekt, Geld zu verdienen? Ist es moralisch korrekt, irgendwie...
Ja, aber es war halt schon ein bisschen Rainbow-Washing, nicht? Also ich meine, es waren schon ja, zwei Firmen, die beide erst innerhalb des Pride-Monats gemerkt haben, hey, wir müssen vielleicht auch noch die queere Community ansprechen. Finde ich schon schwierig.
Wenn unsere Schlussfolgerung ist, dass es nicht korrekt, keine korrekte Art der Werbung ist, wenn unsere Schlussfolgerung ist, dass es Rainbow-Washing ist, dann müsste unsere Kritik nicht an erster Stelle an dich als Influencer gehen.
Nee, und ich habe das denen ja auch zugegeben. Also die haben eine richtig, richtig lange E-Mail nach der Kampagne bekommen, wo ich denen gesagt habe, dass entweder arbeiten wir nochmals zusammen oder dann war das erste und letzte Mal, weil ich es unfassbar peinlich fand, was sie da abgezogen haben.
Richtig, man müsste ja die Marke selbst und die WerberInnen, die das umsetzen, das sind die Leute, die wir dafür kritisieren müssen. Und nicht InfluencerInnen, die größtenteils gratis Arbeit machen und dann einmal Geld damit verdienen.
Ja, also ich glaube, das ist auch das, wo ich sage, ja, die Leute haben das schon gecheckt, die wissen, die kennen, also ich glaube, die Leute, die mir folgen, kennen mich auch, die können das auch rauslesen, die wissen, dass bei mir kaum Werbung kommt. Dementsprechend war das so okay, aber ich fand es eine sehr interessante Erfahrung, weil es mir mal wieder so aufgezeigt hat, dass wir immer nur dann interessant sind, oder zumindest ich glaube, du hast vielleicht noch mal eine andere Reichweite, bist vielleicht auch sonst interessant, aber ich eigentlich nur dann, ja, aber es ist tatsächlich so, also es ist wirklich tatsächlich so, ich bin irgendwie nur dann interessant, wenn es gerade darum geht, dass ich ein Unternehmen ein bisschen mit Regenbogenfarben beschwingen möchte. Weil den Rest des Jahres haben die auch andere Kampagnen am Laufen, die haben auch andere Aktionen und da haben sie mich nie dafür angefragt. Und das finde ich dann schon irgendwie interessant, dass, mittlerweile so rückblickend finde ich schon kritisch, dass ich da mitgemacht habe, aber die Europareise war unglaublich schön und hat sich echt gelohnt.
Und ich meine, also Unternehmen wollen Geld machen.
Ja.
Das ist so die Grundlage. Und du bist nicht schuld daran. Du bist nicht schuld daran, dass Unternehmen Geld machen wollen und Geld machen müssen. Was ich aber tatsächlich viel lieber mache, und ich finde, da könnten noch viel mehr Anfragen rausgehauen werden, nicht nur an dich und mich, sondern auch an ganz viele andere, ist Referate und Workshops halten. Also wenn ich bei Firmen lande, dann am liebsten, wenn ich da stehe und ihnen erkläre, wofür LGBTQIA+ steht, um was das für sie in ihrem Alltag bedeutet. Weil dann lernen sie tatsächlich dazu. Ich habe es nicht in der Hand, ob das in der Firmenstruktur nachher sichtbar ist. Ich weiß nicht, ob es eine Anlaufstelle gibt für queere Menschen, wo sie sich über Queerfeindlichkeit beschweren können. Ich weiß nicht, ob sie Toiletten für alle haben oder Garderoben für alle haben. Aber ich kann beeinflussen, ob die Leute innerhalb einer Firma wissen, was es bedeutet, wenn eine Transperson sich bei ihnen outet oder wenn irgendwer sich bei ihnen outet. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Interessant. Ich glaube, wie kommst du dazu? Also wirst du dafür da angefragt? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ich kriege eine Anfrage, mach mal ein Instagram-Bild und ihr schreibt denen zurück, hey, ich komme bei euch einen Workshop geben.
Ja.
Ja?
Ja.
Okay, versuche ich. Cool. Vielleicht ist der nächste Workshop dann irgendwo bei einem dieser größeren... Soll ich jetzt droppen, wer das war? Es war so ein,
du kannst die Branche
nennen. Es war so ein großes Möbelhaus, man kennt das, wirklich ganz cute. Also ich gehe da auch ehrlich gerne hin, will ich jetzt auch gar nicht verleugnen. Und dann so ein relativ großes Modeversandhaus, Schrei vor Glück war, glaube ich, so haben die damals ihren großen Auftritt im Fernsehen gemacht. Könnt ihr euch da noch daran erinnern?
Das klingt rabiat, Schrei vor Glück.
Weißt du nicht mehr diese Fernsehwerbung?
Also ich schreie aus sehr vielen Gründen nach Glück.
Aber ich glaube, ja, also ich... Gut, Dennis würde vielleicht schreien. Anyways, wir kommen, glaube ich, langsam zum Ende. Es ist jetzt 50 Minuten, wir haben einfach 50 Minuten geredet, Anna. Cute. I love it. Und wie immer, am Ende, ich habe dich da gar nicht darauf vorbereitet, aber ich werfe dich jetzt einfach mit rein. Am Ende meiner Podcast-Folge gibt es immer noch einen Musiktipp. Und zwar ein Shoutout der Woche. Es darf aber auch was anderes sein. Du kannst zum Beispiel auch einen Instagram-Account empfehlen, du kannst einen Menschen empfehlen, irgendetwas. Es darf irgendetwas sein, du darfst es überlegen, weil ich fange nämlich sonst an. Mhm. Wobei ich da auch immer so unvorbereitet bin. Ich gehe jetzt kurz mal in meine Musik-Playlist reingucken, wie ich das immer mache. Gar nicht so einfach. Ich finde nämlich, es ist ziemlich schwierig, gute queere Musik zu finden. Es gibt einiges. Aber ich suche immer wieder ein bisschen danach. Und kenne ich irgendetwas im Moment? Kennst du etwas? Fällt dir etwas ein? Nein. Schwierig. Was empfehle ich denn heute? Okay. Warum sind wir so unvorbereitet? Warum bin ich so unvorbereitet?
Ich bin mega vorbereitet.
Okay, ich hab's. Okay. Ich hab's. Ich bin stolz auf mich. Okay. Und zwar habe ich diese Künstlerin in Berlin getroffen. Sie heißt Maribu. Wieder Vogel, ich glaube, es gibt einen Vogel, der heißt Maribu. Und sie ist einfach super. Sie macht sehr verrückte Musik, Hyperpop, Deutschrap, viel Computerbearbeitung. Irgendwie sehr mein Style, wenn ich feiern gehe oder wenn ich so auf dem Weg zum Feiern bin. Also nicht zum Feiern, aber auf dem Weg zum Feiern. Ihr Album heißt Slay Bay und sie beschreibt es selbst als Auseinandersetzung mit selbstbestimmtem Sex. Kann ich euch empfehlen? Hört da mal rein. Slay Bay von Maribu. Hast du einen Shoutout, Anna? Irgendetwas?
Ich finde es mega schwierig, spontan zu shoutouten. Ich lande da gedanklich wieder bei Büchern. Darf ich ein Buch empfehlen?
Ja, klar.
Ich habe gestern, ich war gestern in einem Bücherladen mit einen der lesbischen Buchläden, und das will was heißen, weil der Buchhändlerin so einer der lesbischen Berufe überhaupt ist. Und habe mir dort, ja, niemand spricht darüber, alle sprechen über schwule Coiffeure, niemand spricht über lesbische Buchhändlerin. Unglaublich.
Wirklich, und ist das so?
Ja, so viele lesbische Buchhändlerinnen. auf jeden Fall habe ich mir da
das ist ein Statement, okay. Ja.
Die haben mich dann angesprochen und eine ganz lustige Frage gestellt. Sie haben gesagt, das klingt jetzt ganz komisch, aber sind Sie Anna Rosenwasser oder sehen Sie nur so aus wie Anna Rosenwasser? Ich hätte am liebsten geantwortet, wer ist das? Inter, sei Katz von Winter. Ich habe mir dort ein Buch gekauft namens Lieber Jonas von Linus Giese. Ja. Hast du das schon gelesen?
Nein, es steht auf meiner Liste.
Kleines Büchli, so, ich glaube, der Text ist 60 Seiten lang. Ich hatte das in einem Abend durch. Und es ist so schön. Und ich will dieses Buch jedem Menschen schenken, der irgendwie einen Transmenschen kennt und irgendwie das Thema Trans noch nicht ganz versteht. Es ist ein mega, mega schönes Buch, mega intensives Shoutout für dieses Buch. Ich werde immer wieder gefragt, was gebe ich meinen Geschwistern, meinen FreundInnen, vielleicht meinen Eltern, wenn sie so den Einstieg ins Thema Trans nicht finden. Und jetzt würde ich spontan, also nachdem ich das Buch frisch gelesen habe, würde ich sagen, lieber Jonas von Linus Giese, unbedingt.
Wunderbar. Und damit sind wir am Ende dieser ersten Folge der zweiten Staffel. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, bei allen, die das später hören, bei allen, die live mit dabei sind. Und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich bei dir, Anna. Sehr, sehr schön. Danke, Bischko.
Danke dir, Josia.
Ja, herzlichen Dank.